Ja, liebe Gemeinde, wir sind froh, hier zu sein. Danke, lieber Teenie-Chor, für euren Beitrag und für die anderen Beiträge alle. Ich bin gerne mitgekommen und ich bin Heinrich Kehler, einer der Pastoren und Mitältesten der Gemeinde in Porta Westfalica, Lerbeck, der EFB Porta. Ich bin verheiratet mit Marina, meiner Frau, und wir haben 3 Kinder von Gott geschenkt bekommen. Und seit 2013 bin ich auch im Ältestendienst tätig in der Gemeinde. Ich möchte, so viel zu mir selbst. Ich möchte unsere Aufmerksamkeit auf ein Thema legen, was besonders eher in den jungen Jahren des Lebens sehr aktuell ist. Und das ist eine der brennendsten Fragen vieler junger Menschen, aber vielleicht auch über die jungen Jahre hinaus. Die Menschen, die ihr Leben Gott anvertraut haben. Und das ist die Frage, was ist eigentlich meine Berufung? Was ist meine Berufung? Stellt sich doch damit die Frage, einer der zentralsten Elemente unseres Christenlebens, Christendaseins. Was möchte Gott, dass ich für ihn tun soll? Und viele fragen dabei völlig ins Blaue und sagen, ja, keine Ahnung, was meine Berufung ist. Und sie haben vielleicht keine Vorstellung, was es ist, aber vielleicht schon mal konkrete Vorstellungen, was es nicht ist. Ich kann dies nicht, ich kann jenes nicht und da bin ich auch nicht geeignet für. Und so beantwortet sich die jüngere Generation oft diese Frage eher in negativer Form. Was ist meine Berufung? Ja, ich kann das nicht, ich bin das nicht. Und dies oder jenes habe ich sowieso nicht drauf. Und so kann aus der richtigen Frage, was ist eigentlich meine Berufung, kann eher zum Ausdruck des Frustes werden. Vielleicht auch sogar der Resigniertheit. Ich habe keine Ahnung, was meine Berufung ist und deshalb weiß ich noch nicht mal, wo ich anfangen soll. Und wenn man so da sitzt als Christ und sagt, ja, keine Ahnung, irgendwie will mir doch nicht so recht gelingen. Und das eher so der Ausdruck des Frustes ist, den man sich mit sich trägt, dann braucht das nicht lange, bis es zur Sinnfrage kommt. Was ist eigentlich der Sinn meines Christenlebens? Und diese Frage stellt sich natürlich, wenn man nicht weiß, was Gott mit einem machen will. Wenn man nicht weiß, was meine Berufung ist. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt so Gabentests, man kann Gabentests machen und sie sind vielleicht hilfreich, aber dann kommt da vielleicht so heraus, ja, du könntest wahrscheinlich diese oder jene Begabung haben. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, sie einzusetzen. Das kann ein Hilfsmittel sein, aber auch hier sitzen dann viele und sagen, naja, eigentlich kann ich mir so keines dieser Dinge so recht vorstellen und irgendwie, ja, sorry, aber ich weiß immer noch nicht, was meine Berufung ist. Ja, Gaben, ich habe vielleicht ein paar Fähigkeiten, aber mir fehlt das Selbstbewusstsein, die einzusetzen. Und dann steht man wieder da und fragt, ja, was ist die Berufung? Und was ist der Sinn meines Christenlebens außerhalb, ich meine, klar, wir folgen Jesus nach, aber was möchte Jesus, dass ich mache? Und so stehen viele da vor dieser Frage, vielleicht kann man das vergleichen mit einem Vergleich von Handyverträgen. So viele Möglichkeiten, einen Mobilfunkvertrag abzuschließen, dass man den Überblick verliert. Man weiß nicht, ist das überhaupt der richtige Vertrag, gibt da x Möglichkeiten, man hat nicht den Überblick und selbst unter den Ausschlusskriterium von verschiedenen Optionen weiß man nicht mehr so recht, was man unter diesen 20 Möglichkeiten denn überhaupt nutzen soll. Dieser Mobilfunkanbieter, jener, der verspricht mir was Kostenloses noch mit dazu und so weiter. Soll es ein Vertrag, soll es Prepaid sein und so weiter. Kann es sein, dass wir ähnlich an die Frage der Berufung drangehen, dass wir sagen, ja, so viele verschiedene Möglichkeiten und ja, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, geschweige denn, für welchen Vertrag ich mich entscheiden kann. Ich glaube, das Problem liegt hier eher darin, dass wir verwechseln zwischen Entscheidungs- und Wahlmöglichkeiten und dem Ruf Gottes, der von Gott kommt. Also dass wir hier das in einen Topf werfen. Entscheidungs- und Wahlmöglichkeiten und den Ruf Gottes, was ja das Wort Berufung enthält. Kann es sein, dass es zwei unterschiedliche Dinge sind? Wahlmöglichkeiten und Berufung zu dem, wenn Gott dich ruft zu einem Dienst? Kann es sein, wenn wir über das Thema Berufung nachdenken, dann vielleicht geht es dann nicht so sehr um Wahlmöglichkeiten, sondern die Antwort zu einem Ruf. Schaut mal, wo Jesus die Jünger erwählt, dann fordert er sie nicht auf, x Entscheidungen zu treffen, x Wahlmöglichkeiten zu treffen und ihm danach zu folgen, sondern anders, er fordert auf. Schaut mal, Jesus sagt nicht, okay, Petrus und Johannes, ich habe hier eine wunderbare Möglichkeit für euch. Ihr könnt mir nachfolgen, ihr könnt auch da bleiben, wo ihr seid. Sie waren im Fischereigewerbe. Und wenn ihr mir nachfolgt, dann habe ich folgende Optionen für euch. Also, ihr könnt mir Vollzeit nachfolgen, ihr könnt mir aber auch Teilzeit nachfolgen. Ich habe hier so ein Teilzeitmodell. Also ihr könnt entweder, ihr könnt Montag, Mittwochs und Sonntags oder ihr könnt Dienstag, Donnerstag und Samstag mir nachfolgen. Wenn euch das nicht passt, dann habe ich noch ein anderes Vorschlag, noch eine andere Option, jeden Tag 4 Stunden. Dann klickt ihr euch ein, folgt mir nach und dann könnt ihr euch wieder eurem Berufsleben widmen. Natürlich, Beruf und Familie, das muss ja alles vereinbar sein. Ja? Man möchte alles unter einen Hut kriegen, deswegen habe ich hier verschiedene Optionen für euch. Wie wollt ihr mir eigentlich nachfolgen? Was Verpflegung angeht, da habe ich einige Wahlmöglichkeiten. Könnt ihr euch da auswählen. Ich habe hier mit Fleisch, vegetarisch und vegan. Ja? Könnt ihr wählen, welches ihr haben wollt. Oder auch nur ganz simpel, Halbpension, ich biete euch nur Frühstück. Und übernachten, ich habe hier so Rabatte ausgehandelt mit der Hotelkette Sheraton und Hilton, da könnt ihr auch euch entscheiden, mögt ihr das eine Hotel oder lieber das andere. Wir sehen, diese Wahlmöglichkeiten haben wir heute alle und manchmal drohen wir, diese Art von Entscheidungen damit zu verwechseln mit dem Thema Berufung. Berufung jedoch sieht ganz anders aus. Jesus beruft nicht, indem er zur Wahlmöglichkeiten aufruft, sondern indem er auffordert. Lasst alles und stehen und liegen und folgt mir nach. Wie lange? Immer. Verbindlich? Oh ja, und zwar so sehr, dass ihr bereit sein müsst, euer Leben für mich zu riskieren. Was gibt's zu essen? Ich bin momentan knapp bei Kasse, aber hier, der Zöllner, Levi, später genannt Matthäus, der hat uns gerade eingeladen und der hat etwas zu essen für mich. Was? Zu einem Zöllner essen gehen? Sorry, dann esse ich lieber gar nichts. Übernachtungsmöglichkeiten? Nun ja, Fuchs haben Gruben, Vögel haben Nester, aber wisst ihr was? Draußen auf dem Feld, da sind ein paar Steine. Ich glaube, die könnten gut genug für ein Kissen für uns sein, oder? Jesus beruft und fordert auf. Er ruft nicht auf, sich zwischen verschiedenen Modellen zu entscheiden, sondern er ruft auf, und das ist ein Zeichen oder das ist der Inhalt einer Berufung. Lukas 6, Verse 12 bis 16. Lukas 6, Verse 12 bis 16. Und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinaufging, um zu beten. Und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger herbei und er wählte aus ihnen 12, die er auch Apostel nannte. Simon, den er auch Petrus nannte, Andreas, seinen Bruder, und Jakobus und Johannes und Philippus und Bartholomäus und Matthäus und Thomas und Jakobus, des Alpheus Sohn, und Simon, genannt Eiferer, und Judas, des Jakobus Sohn, und Judas Iskariot, der zum Verräter wurde. Sehen wir, wie Jesus hier die Jünger beruft? Er ruft sie. Und das Entscheidende ist, ob sie antworten oder nicht. Es geht hier nicht um die Wahl zwischen verschiedenen Optionen. Es geht hier um einen Ruf und eine Antwort. Und jetzt sagen vielleicht einige von uns, die 12 Jünger waren ja Helden. Aber was bringe ich schon mit an Fähigkeiten? Wie gesagt, Ich kann das nicht so gut und das, überhaupt bin ich nicht populär. Wenn ich ehrlich bin, kämpfe ich vielleicht sogar mit Minderwertigkeitskomplexe. Ja, ich habe auch schon erfahren, dass man mich gemobbt hat. Ich kann mich mit diesem Jüngerkreis nicht identifizieren. Nun schauen wir uns mal diese Jüngertruppe genauer an. Schaut mal, was da für Herkünfte, für Hintergründe sind. Da waren Fischer. Fischer waren keine unterste Berufsschicht, aber auch nicht die höchste, war so ungefähr mittleres Einkommen. Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes. Da gab es politische Aktivisten, den Zeloten, Simon. Und vielleicht war sogar Judas Iskariot ein Zelot. Politische Aktivisten, das sind diejenigen, die in Berlin die ganzen Straßen blockieren, über die sich alle Menschen aufregen. Die sind dabei, im Jüngerkreis. Warum? Weil Jesus sie ruft. Aus diesem Aktivismus heraus. Und sie haben nicht nur Straßen blockiert, sie haben auch Anschläge verübt und sie haben gemordet. Das waren die Zeloten. Und wir finden hier einen, der ganz klar Zelot ist, Simon, den Zeloten. Und es gibt gute Gründe anzunehmen, dass Judas auch unter den Zeloten war, Judas der Verräter. Wir haben einen Zöllner. Ein Zöllner, vielleicht habt ihr über die Berufsgruppe schon gehört, die waren als Verräter im Volk angesehen. Also die waren zwar reich, aber ihr Reichtum haben sie mit fiesen, miesen Geschäften mit den Feinden gemacht. So als ob jemand reich werden würde durch die Zusammenarbeit mit dem Islamischen Staat, ja, mit denen Geschäfte macht. Solche Leute würden wir heute verachten. Und ja, auch unter den Jüngern Jesu ist einer von denen, der diesen Hintergrund hat. Da haben wir diejenigen, die von Johannes, den Täufer, Jünger waren, Andreas und Philippus. Und überhaupt wissen wir über einige gar nichts. Wir wissen nicht, woher Thomas kommt, Bartholomäus kommt, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Judas, der Sohn des Jakobus und Nathanael. Wir kennen ihre Hintergründe nicht. Scheinbar sind sie es nicht wert, sich aufgelistet zu werden. Also nichts Besonderes. Du fragst dich, ob du was Besonderes bist und denkst, du bist nichts Besonderes, willkommen in diesem Jüngerkreis. Nichts Besonderes. Bartholomäus, Jakobus, Nathanael. Wir haben auch verschiedene Persönlichkeiten. Es sind verschiedenste Charaktere, die Jesus beruft. Andreas und Philippus als Jünger des Johannes des Täufers sind religiös motiviert. Nathanael ist religiös und politisch frustriert. Was kann aus Nazareth Gutes kommen, sagt er, als er von Jesus hört. Er ist frustriert. Er setzt sich unter einen Baum und tut gar nichts. Er hat einen Mann, der ziemlich unedlen Charakters ist, wie schon gesagt, der Zöllner Matthäus, der mit den Feinden kooperiert und den Juden, den eigenen Landsleuten, das Geld aus der Tasche zieht. Wir haben den skeptischen Thomas, der alles in Frage stellt, der immer so ein negativ fragender Skeptiker ist. Wir haben Provokateure, die sogenannten Donnersöhne, Jakobus und Johannes. Das waren solche Kerle, die waren bereit, dass Jesus jetzt eine ganze Stadt vernichten sollte, nur weil sie diese Stadt nicht bereit war, Jesus durchziehen zu lassen. Und könnt ihr euch vorstellen? Ja, die wollten das wirklich. Die wollten Jesus, jetzt kannst du die ganze Stadt zerstören mit Frauen und Kindern, lass Donner herabregnen. Und Feuer und Schwefel, das war ihre Aufforderung an Jesus. Interessanterweise wird gerade Johannes, der sehr impulsiv und sehr energisch ist, einer der sanftmütigsten Jünger, die wir kennen, das Evangelium von Johannes, die Johannesbriefe und die Offenbarung. Wir haben eine vorlaute Person, einen mit großer Klappe, Petrus, der schneller redet, als er denkt. Und auch diesen nimmt Jesus. Also wir sehen, Jesus hat da so eine ziemlich bunte Truppe berufen. Er hat sie nicht gesagt, naja, ihr könnt hier wählen und ich habe hier, wer meldet sich freiwillig? Nee, er sagte, ich möchte dich, Matthäus. Euch, Jakobus und Johannes. Und dich, Bartholomäus. Dich möchte ich auch dabei haben. Das ist Berufung. Jesus stellt einfach eine Frage und sie müssen sie mit Ja oder Nein beantworten. Willst du nachfolgen? Ich will dich berufen. Jesus ruft und sucht sich also nicht komplett fertige Helden aus. Jesus schreibt nicht Stellen aus und nimmt dann die Besten. Oder er sagt auch nicht, jeder, der freiwillig will, der kann mir jetzt nachfolgen, sondern er beruft. Und er stellt vor dieser Entscheidung. Er nimmt keine fertigen Helden. In unserem heutigen Kontext, die Jugend beschäftigt sich vielleicht viel mit den Marvels-Comics und Marvel-Verfilmungen, da sind immer fertige Helden, die dann die Welt retten, x-mal. Aber Jesus beruft keine fertigen Helden. Er beruft Menschen wie du und ich, Menschen, die aus guten Verhältnissen kommen, die aus nicht guten Verhältnissen kommen. Alles ist dabei. Und später sagt Jesus zu den Jüngern, in Johannes 15, Vers 16 lesen wir, ihr habt mich nicht erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Komisch, nicht wahr? Die Jünger meinten, ja, sie sind Jesus ja auf eigene Entscheidung vielleicht nachgefolgt. Jesus sagt, nicht ihr habt euch für mich entschieden, ich habe mich für euch entschieden. Das ist Inhalt der Berufung. Die Berufung basiert nicht auf deiner Entscheidung zu folgen oder nicht, sondern auf demjenigen, der dich ruft. Darauf basiert das Ganze. Somit ist Berufung keine einfache, nett gemeinte Einladung, sondern es ist eine Aufforderung, der man gehorsam oder ungehorsam sein kann. Und es gab Menschen, die in der Tat ungehorsam diesen Ruf waren. Wir lesen, dass viele Jünger Jesus verlassen und wir wissen nur von diesen 12 Aposteln, die geblieben sind. Die gesagt haben mit Petrus zusammen, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Jesus fragte sie nämlich, alle haben mich verlassen oder die meisten. Wollt ihr auch gehen? Diese 12 nicht, denn sie haben verstanden, tief in sich drin. Vielleicht war ihnen das noch nicht so bewusst, aber sie wussten, dieser Ruf war was anderes. Hier ist viel mehr als nur meine Entscheidung. Hier ist, glaube ich, Gottes Entscheidung und ich folge. Nun steht diese Berufung im Raum und man kann sie ausschlagen oder annehmen. Man kann sie ausschlagen aus unterschiedlichen Beweggründen. Die einen sind zu bequem und die anderen sind zu frustriert, zu mutlos, fühlen sich zu minderwertig. Ja, was kann Gott mit mir schon anfangen? Und dann haben wir verschiedene Ausreden. Oh, ich habe eine schwere Kindheit gehabt, bin ein Mobbingopfer. Oder ich habe nicht so eine gute Bildung, ich habe noch nicht mal Abi. Ja und? Oder ich habe nicht die und die Fähigkeiten. Oder besser gesagt, ich habe solche Schwächen, ich glaube, Jesus kann mich nicht gebrauchen. Ich möchte besonders zu denjenigen, die mutlos und frustriert sind, etwas sagen. Die sich fragen, was kann Gott schon aus mir machen? Die Frage, was ist meine Berufung, eher frustriert stellen. Was ist schon Gottes Plan mit mir? Gott gibt dir die Zusage, alles, was du mitbringst, hat Gott schon vorher so gewollt und so herbeigeführt. Deine Herkunft, deine Bildung, deine Fähigkeiten, deine Schwächen, alle hat er schon mit berücksichtigt, als er dich berief. Sie gehören zu dir. Deine Vergangenheit gehört zu dir. Dein familiärer Hintergrund gehört zu dir. Und so wie du jetzt bist, meinst du, Gott kennt dich nicht? Und wenn er dich ruft, dann kennt er dich ganz und gar durch. Du kannst ihm also keine Entschuldigung bringen, wo er sagen würde, oh, sorry, das habe ich nicht mit berücksichtigt. Stimmt, du hast recht. Du kannst bleiben, wo du willst, wo du bist. Nein. Vielmehr lesen wir im Psalm 139, wunderbare Worte, Psalm 139, Vers 13 bis 17. Eine Wahrheit, die David ausspricht und die auf jeden von uns zutrifft. Du bist es ja auch, der meinen Körper und meine Seele erschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar erschaffen bin. Es erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Dir war ich nicht verborgen, als ich Gestalt annahm, als ich im Dunkeln erschaffen wurde, kunstvoll gebildet im tiefen Schoß der Erde. Deine Augen sahen mich schon, als mein Leben im Leib meiner Mutter entstand. Alle Tage, die noch kommen sollten, waren in deinem Buch bereits aufgeschrieben, bevor noch einer von ihnen eintraf. wie kostbar sind für mich deine Gedanken, oh Gott. Sie sind unbegreiflich viele. Und wenn das wirklich stimmt und du Gottes Ruf hörst, dann kennt Gott dich haargenau. Er hat dich nämlich zu dem gemacht, wer du gerade bist, mit allen Schwächen und Stärken. Deine ganze Vergangenheit, deine ganze Identität, deine Schwächen, auch deine Stärken, sie sind alle mit Teil seines Plans. Das hat er mit berücksichtigt. Und wenn er dich ruft, dann ist das nicht der Parameter, in welchem du bleibst, sondern er weiß, was er mit dir machen will. Er weiß, was er aus dir formen will. Er weiß, wie viele Fähigkeiten noch in dir stecken, von denen du selbst nicht weißt oder die er dir zusätzlich noch geben wird. Also, schwere Kindheit gehabt? Kein Problem. Jesus bietet dir sowieso ein neues Leben an. Mangelndes Selbstbewusstsein? Kann in gottesfürchtige Demut umgewandelt werden. Zu wenige Fähigkeiten? Gottes Geist kann dir Fähigkeiten und will dir Fähigkeiten geben, die du möglicherweise noch nicht in dir trägst. Die sogenannten Geistesgaben. Merken wir hier, ausschlaggebend ist nicht, was wir sind und was wir mitbringen. Ausschlaggebend ist nicht, wie wir uns entscheiden zwischen verschiedenen Möglichkeiten. Ausschlaggebend für Gott ist für Gottes Berufung ist Gott selbst, der dich ruft. Gott selbst, der dich beruft, steht im Mittelpunkt deiner Berufung. Es kommt also noch nicht mal auf dir an, sondern auf Gott, der ruft. Der kann nämlich das machen aus dir, was er will. Und die Frage ist nur, ja oder nein? Ja oder nein? Gott kann nämlich etwas aus dir machen, was du nie gedacht hast. Und dabei ist es egal, aus welcher Herkunft du bist, was deine Fähigkeiten sind. Entscheidend ist nicht der Berufene, sondern der Rufende. Er ist der Entscheidende. Auf ihn kommt es drauf an. Und wenn wir das begriffen haben, vielleicht lassen wir uns dann eher rufen, dass wir sagen, Herr, hier bin ich. Was kannst du mit mir anfangen? Und wenn Gott dich ruft, dann steht zunächst nur er im Mittelpunkt. Schau auf ihn. Schau auf ihn, der dich beruft und nicht auf das, was du mitbringst, was du bist. Das ist zwar alles Bestandteil von dem, wer du bist und Gott beruft dich als Ganzes, aber dann kommt es auf Gott an, der dich beruft und der etwas aus dir machen will. Und Gott ist dabei das entscheidende Element. Entscheidend ist nicht, wie du bist, sondern wer dich ruft und was er aus dir machen kann. Also lass dich nicht ablenken von dem, was du nicht kannst, oder nicht bist, oder was andere können, und man so sagt, oh, der kann das, aber ich. Das spielt keine Rolle. Können das die anderen besser oder schlechter? Das ist völlig egal. Gott ruft dich, so wie du bist. Und nicht, du bist nicht für die anderen verantwortlich. Ja, die Sache ist die, dass gerade in diesem Berufungsprozess, der sehr entscheidend ist, der Teufel sich oft einmischt. Er ist ein Meister der Ablenkungen. Und durch solche Ablenkungen, Frustration, Bequemheit, hält er Menschen davon ab, ihre Berufung zu erfahren und umzusetzen. Und er freut sich jedes Mal, wenn jemand sich nicht berufen lässt. Wenn jemand in dem Zustand verbleibt, in dem er war. Nun, lassen wir ihm das doch nicht gelingen. Und schauen wir auf Gott, der ruft. Und der das alles machen kann, wozu er mich gebrauchen will. Und Jesus verrät nicht, was er in 10 Jahren mit dir vorhat. Jesus sagt nicht den Jüngern, was für ein Schicksal sie später haben werden. Sondern Jesus beruft und sagt, seid ihr bereit, mir nachzufolgen? Ich möchte euch zurüsten, damit ihr Dinge macht, die in Ewigkeit bleiben. Ich habe euch erwählt, damit ihr Frucht bringt. Und zwar Frucht, die bleibt, Johannes 15, was wir gerade gelesen haben. Und Gott lässt sich da nicht zu Schulden kommen. Gott hat noch nie jemanden berufen, ohne ihn zu befähigen. Gott hat noch nie jemanden etwas schuldig geblieben. Wenn er dich also ruft, dann wird er für deine Defizite aufkommen, die jetzt eine Rolle spielen, deine Berufung auszuleben. Er wird dir das nötige Zeug geben. Er wird nicht alle deine Schwachheiten kompensieren in der Hinsicht, dass du da ohne Schwachheiten deine Berufung antrittst. Nein, aber in den Bereichen, wo deine Berufung liegt, da wird er dir die Fähigkeiten geben, das auszuleben. Und so ist zum Beispiel der Petrus, der zwar eine große Klappe hat, aber nichts dahinter hat, und der nachher feige Jesus verrät, dem gibt Jesus das Zeug dazu, durch seinen Heiligen Geist mutig aufzutreten, eine Predigt zu halten, wo selbst die Pharisäer staunen, woher hat dieser Fischermann solche Kenntnisse? Er hat dem Petrus das gegeben, was nötig war, damit er seiner Berufung folgt. Und Petrus folgt dieser Berufung. Und auch Johannes. Johannes war vorher ein ziemlicher Rabauke, der so richtig auf den Putz haut. Der Donnersöder. Dem gibt er die Fähigkeit, sanftmütig zu werden. Und auf einmal schreibt er zu den Gemeinden, die er ermutigen möchte, und nennt sie meine Kinder. Das von jemandem, der vorher bereit war, eine ganze Stadt hochgehen zu lassen, weil sie Jesus nicht angenommen haben. Ja? So sehen wir, dass Jesus, wenn er beruft, dann befähigt er auch, dann begabt er auch. Und zwar in den Bereichen, zu denen er dich beruft. Du wirst nicht zu einem Supermenschen, aber du wirst fähig gemacht werden von Gott zu dem, wofür er dich gebrauchen will. So möchte ich dich heute aufrufen, wenn Gott ruft, wenn er dich beruft, verwechsel das nicht mit Entscheidungen von Mobilfunkverträgen. Tobias Falks nennt in seiner Jugendstudie von 2018 oder 17, weiß ich jetzt nicht genau, er sagte, unsere junge Generation ist dazu verdammt, frei zu sein. Sie haben so viele Entscheidungsmöglichkeiten, dass es sie kaputt macht und auch wir auf einmal in den psychologischen Behandlungen viele junge Menschen treffen, weil sie mit den Entscheidungen, denen sie sich stellen müssen, komplett überfordert sind. Und manchmal denken wir, Berufung hätte etwas mit Entscheidungsmöglichkeiten zu tun. Ich könnte jenes tun, ich könnte das tun, ich könnte auch noch was anderes tun. Nein, Berufung geht es darum, wer dich ruft und was aus dir machen kann. Und dann geht es darum, ob du Ja oder Nein sagst. Diese einzige Entscheidung hast du, Ja oder Nein. Ich möchte dich aufrufen, dass du dich berufen lässt und weniger auf dich schaust, was du mitbringst, vielmehr auf den schaust, der dich beruft, und wisse, dass er aus dir das machen kann, wovon du dir niemals erträumt hast, und zwar ein Berufener nach dem Herzen Gottes. Amen. Vater, ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir, dass du in deiner Gnade uns gebrauchen willst, uns mit all unseren Schwachheiten, mit all unseren Unzulänglichkeiten willst du gebrauchen und du berufst. Und wir bitten dich, dass du uns den Mut gibst, diesem Ruf zu antworten. Einfach erstmal zu sagen, Herr, hier bin ich, wo möchtest du mich einsetzen? Und wir bitten dich, dass du uns segnest, dass du uns diese Bereitschaft schenkst, dass wir Ja sagen zu deiner Berufung. Und ich danke dir, dass du etwas aus uns machen kannst, was Menschen sich niemals erträumt haben. Und ich danke dir, dass du uns nicht schuldig bleibst, dass du uns befähigst und begabst mit dem Nötigen, um das zu tun, was unser Auftrag von dir ist. Ich danke dir, dass es letztendlich nicht um uns geht, sondern um dich, der du berufst. So gib uns die Kraft, dazu Ja zu sagen, immer wieder, jeden Tag neu. Amen.